Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den dritten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Wir haben das letzte Mal miteinander Apostelgeschichte Kapitel 12 miteinander betrachtet. Wir machen heute hier die Fortsetzung. Apostelgeschichte Kapitel 12. Wir lesen die Verse 1 bis 18. Apostelgeschichte 12, 1 bis 18. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Amen.
Thank you.
Meine Lieben, wir haben eine sehr dramatische Geschichte, die wir heute miteinander betrachten. Eine Geschichte, die viele Fragen aufwirft, die aber auch ganz klare Antworten gibt. Wir wollen zuerst die Grundlage dieser Geschichte sehen. Wir wollen zuerst schauen, was war überhaupt die Ausgangssituation. Wir sehen die Apostel, die herumzogen und das Evangelium von Jesus Christus ganz klar verkündigten. In unserer Geschichte Petrus, der das große Wunder Gottes erlebt hatte, wie der Herr durch einen Engel ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Dem ging aber etwas voraus, nämlich die Tatsache, dass Petrus sein Leben ganz seinem Erlöser zur Verfügung gestellt hatte. Er war 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, hatte selber erlebt, wie er mit seiner eigenen Kraft, mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten Schiffbruch erlitten hat. Er war ein ziemlich impulsiver und durchaus auch mutiger Mann. Er war Unternehmer, er konnte was anpacken und tun. Aber der Herr hat an ihm gewirkt, hat ihn geformt, hat ihm auch gezeigt, wo er aus eigener Kraft nicht bestehen kann. Denken wir zum Beispiel, als er im Gehorsam zu Gottes Wort, im Vertrauen auf den Ruf Jesu, komm, Petrus, auf dem Wasser gehen konnte. Aber dann plötzlich zu sinken begann, weil er auf die Umstände, die Wellen, den Wind und den Sturm schaute. Denken wir daran, wie er die wunderbare Erfahrung machte auf dem Berg der Verklärung. Der himmlische Vater, Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Sohn Jesus Christus in besonderer Weise offenbarte. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Petrus, der so aktiv wie er war, dann Hütten bauen wollte und selber was leisten und bewirken wollte. Petrus wurde geformt von Gott. Sein Leben hatte sich sehr verändert. Er hatte erlebt, wie er, der Selbstsichere, der sagte, und wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nie. Als er das Jesus sagte, wie er Jesus verleugnete, 3-mal. Aber bei allem Versagen, bei allem Unvermögen hatte Petrus auch die Gnade Gottes in wunderbarer Weise erlebt. Erlebt, wie Jesus Christus ihn ganz persönlich als Auferstandener angesprochen hat und ihm gezeigt hat, was das Entscheidende ist, als er ihn fragte, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus sagte, ja, Herr. Und merkte, dass sogar aus seiner eigenen Kraft er nicht einmal Gott lieben kann, sondern er konnte schlussendlich nur noch sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus hat sein Leben ganz dem Herrn hingegeben. Und dies, um den Text überhaupt verstehen zu können, ist die erste und wichtige entscheidende Frage für uns. Wie ist unser Verhältnis zu Jesus Christus? Sind wir einfach interessiert? Sind wir vielleicht fromm? Oder haben wir Jesus Christus schon wirklich als persönlichen Erlöser und Herrn ganz bewusst angenommen? Nicht einfach christlich angestrichen, nicht einfach irgendwie christlich geboren, sondern bewusst und persönlich die Entscheidung getroffen, ja, Herr Jesus Christus, mein Leben gehört dir. Ihn gebeten, uns unsere Sünden zu vergeben. Ihn gebeten, dass wir neu beginnen. Die Bibel bezeichnet das mit Neugeburt. Und eine Neugeburt passiert nicht einfach so schleichend. Niemand von uns ist über Jahre hinweg geboren worden. Wenn wir irgendwo das Geburtsdatum angeben müssen, dann geben wir auch nicht an Geburtsdatum über Jahre hinweg, sondern können ein klares Datum festlegen. Genauso ist es auch mit der Neugeburt. Wir werden nicht einfach über Jahre hinweg mal langsam Christen. Natürlich können wir christlich geprägt sein. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn wir in einer christlichen Umgebung aufgewachsen sind. Klar. Aber nur christlich geprägt Und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein, macht uns noch lange nicht zu Christen. In der Hölle wird es viele Leute geben, die christlich geprägt waren. Entscheidend ist, sind wir von neuem geboren.
Weißt du schon, mein Freund, dass dich Jesus retten kann? Denn er nimmt die Sünde an, auch dich, auch dich. Weißt du schon, mein Freund, dass Jesu teures Blut deinen Schaden machte gut am Kreuz? Oh, weißt du, wie er mit dem Tode stritt, wie viel Tränen er vergoss für dich, oh, weißt du, wie er starb, kommt zurück, dann beginnt das wahre Glück in Ewigkeit. Weißt du schon, mein Freund, wenn der ewige Morgen graut, dann wird heimgeholt die Braut des Herrn. Oh, weißt du, wie er lebt, mit dem Tode stritt, wie viel Tränen er vergoss für dich, oh, weißt du, wie er starb, wie er dir das Heil erwarb, oh, dann komm zu ihm noch heut. Schon, mein Freund, dass auch du verloren bist, wenn der Heiland noch nicht ist, dein Eigentum. Bring ihm deine Sünde, oh, komm ein verlorenes Kind, Jesus nimmt auch dich noch an.
Entscheidend ist, sind wir von neuem geboren? Haben wir ganz bewusst Jesus Christus unser Leben vorbehaltlos ausgeliefert, Buße getan, unsere Sünden bekannt und Jesus gesagt, Herr, bitte reinige mich, mach mich frei. Reinige mich durch das Blut, das du am Kreuz auch für mich vergossen hast. Ich nehme die vollkommene Erlösung, die du anbietest, an und übergebe dir mein Leben vorbehaltlos. Die Bibel bezeichnet das auch als Bekehrung. Wir anvertrauen unser Leben ganz Jesus Christus. Und wissen, dass wir, auch wenn wir versuchen würden, noch besser zu leben ab heute, doch die Last der Vergangenheit und die Sünden der Vergangenheit nicht ungeschehen machen können und auch nicht aus dem Weg räumen können. Es ist edel, wenn Leute versuchen, bessere Menschen zu werden und sich dazu anstrengen. Und das klappt auch bis zu einem gewissen Grad, aber eben nicht ganz. Und wenn wir nur in einem Bereich schuldig sind, dann sind wir ganz schuldig. Wenn wir nach Aarau fahren, wenn wir in die Stadt fahren mit dem Auto und ein Rotlicht überfahren und dabei in eine Polizeikontrolle geraten, dann können wir noch lange sagen, ja, aber den Vortritt vorhin habe ich beachtet und die drei anderen Rotlichter vorher habe ich auch beachtet. Jetzt ist es halt passiert. Der Polizist wird sagen, das ist Ihre Sünde oder Ihre Schuld. Was vorher passierte, das steht nicht zur Diskussion, sondern jetzt sind Sie schuldig geworden. Als ich ein Jugendlicher war, bin ich immer auch in die Stadt zur Schule gefahren. Häufig mit dem Bus. Und habe selbstverständlich immer ein gültiges Abo dabei gehabt, natürlich. Bis auf einmal. Ich hatte zwar das Abo zu Hause, aber eben nicht dabei. Einfach vergessen. Und gerade dieses eine Mal kam natürlich eine Kontrolle. Und ich habe dem Kontrolleur gesagt, aber ich habe ein Abo und ich habe es immer dabei. Nur heute nicht. Der sagte, ja, heute ist heute, du bist schuldig und musst deine Buße bezahlen. Genauso ist es bei Gott. Wir können uns sehr bemühen, gut zu leben, aber wenn wir in einem Punkt fehlen, dann sind wir ganz schuldig und brauchen Vergebung, brauchen Versöhnung mit Gott für die Sünde, die uns von Gott trennt und auch voneinander. Und dafür ist Jesus Christus gekommen. Dafür hat er ein für alle Mal die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen, für unsere Schuld bezahlt. Und das gilt es anzunehmen, indem wir sagen, ja Herr, mein Leben gehört dir. Und er sagt auch, nicht nur, dass er uns ab jetzt hilft, sondern auch die ganze Last der Vergangenheit uns abnimmt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Neu geworden. Neu geboren. Das ist es, was Jesus Christus uns schenkt. Und die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist unserem Geist uns also die Gewissheit über diese Neugeburt schenkt. Die Gewissheit, dass unsere Sünden vergeben sind. Die Gewissheit, dass für uns persönlich ein Platz im Himmel bereit ist. Die Gewissheit, dass nichts und niemand uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Diese Gewissheit, die auch Stürme, Wind und Wetter, Prüfungen und Schwierigkeiten überdauert, diese Gewissheit, die bleibt. Haben wir diese Gewissheit? Sind wir nur christlich angehaucht oder von neuem geboren? Wenn wir heute vor dem Thron Gottes erscheinen müssten, sterben würden, wo wären wir? Denken wir, ich habe doch so viele Dinge gemacht, ich habe doch jahrelang immer wieder mal eine Kirche oder eine Gemeinde besucht oder diese oder jene Traditionen eingehalten. Natürlich stimmt alles. Oder denken wir, ja, ein Seelsorger oder ein Verkündiger hat mal mit mir gebetet, natürlich stimmt alles. Das alles errettet uns nicht, sondern der Geist Gottes, der unserem Geist das Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Entscheidende. Jesus Christus, der unser Erlöser und unser Herr ist. Haben wir diese Gewissheit?
Sünder an, saget doch dies Trostwort allen, welche von dir rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünder an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat er in seinem Worte eidlich sich dazu erklärt. Siehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, das es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Alle kommet hier, kommet ihr betrübten Sünder. Jesus rufet euch und ihr macht aus Sündern Gottes Kinder. Glaubet's doch und denket dran, Jesus nimmt die Sünder an. Ich Betrübter komme hier und bekenne meine Sünden. Lass mein Heiland mich bei dir Gnade zur Vergebung finden, dass dies Wort mich trösten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat ihr auch angenommen. In Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder an.
Jesus Christus, der unser Erlöser und unser Herr ist. Haben wir diese Gewissheit? Diese Gewissheit ist die Grundlage für ein Leben mit Christus. Diese Gewissheit ist die Grundlage, dass wir, wie es der Apostel Paulus schreibt, erleben können, ich kann hoch sein oder ich kann tief sein. Ich kann Mangel haben oder ich kann Überfluss haben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich kann fest, entschlossen, entschieden sein, weil Jesus mich liebt, weil Jesus mich trägt, weil der Herr da ist. Dies hatte Petrus erfahren. Dies hatte Petrus auch ganz persönlich angenommen. Und er hatte erlebt, dass der Herr ihn durchträgt und weiterführt. Dies hatte aber auch Jakobus persönlich erlebt und angenommen. Auch Jakobus war ein Apostel, einer des engsten Apostelkreises, Petrus, Jakobus und Johannes, die an verschiedenen Orten besonders dabei waren, auch im Garten Gethsemane beispielsweise. Und von Jakobus haben wir das letzte Mal gelesen, Herodes hatte ihn getötet mit dem Schwert. Wir haben uns gefragt, warum? Warum lässt Gott das zu? Hätte es nicht mehr gedient, wenn Jakobus auch vollmächtig gepredigt hätte weiterhin? Warum wurde Petrus errettet und Jakobus getötet? Und wir haben festgestellt, wir können mit unserem Verstand keine Antwort geben. Und das ist auch nicht nötig. Sondern es ist nötig und entscheidend zu sagen, ja Herr, mein Leben gehört dir. Und so wie du führst, soll es sein. Du hast einen Plan für mein Leben. Du trägst mich durch. Du hilfst mir. Ob der Herr uns jetzt durch große Schwierigkeiten und Prüfungen führt? Wir sagen ja. Und erleben dabei, dass der Herr uns zum Ziel bringt. Entweder herrlich errettet, wie Petrus, oder vom Glauben zum Schauen führt, wie Jakobus. Wir haben aber die Gewissheit, der Herr ist da. Er trägt uns durch. Wir sind nicht allein. Er hilft uns. Petrus wurde gefangen genommen. Und er hatte die Aussicht, dass er auch hingerichtet wird, wie Jakobus. Das wartete auf ihn. Herodes war fest entschlossen. Er wollte noch das Passafest durchgehen lassen und nachher einen Schauprozess machen und Petrus zur Belustigung des Volkes töten lassen. Und Petrus war nun die letzte Nacht im Gefängnis, bevor er dann hätte vorgestellt werden sollen vor dem Volk. Und was machte Petrus? Er schlief. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie er trotzdem schlafen konnte. Er hatte nicht eine schlaflose Nacht. Er konnte trotzdem schlafen. Warum konnte er schlafen? Und warum wissen wir, dass er schlief? Es heißt so in Vers 6, Petrus schlief, obschon die Umstände ja nicht so gut waren, denn er schlief zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt und vor der Tür noch die Wachen. Also bequem schlafen ist anders. Aber er schlief. Und er schlief so sehr, dass ihn nicht einmal das Licht vom Engel weckte. Denn der Engel musste Petrus stoßen. Er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn. Also der schlief richtig tief und fest und gut. Warum konnte er das? Obschon äußerlich absolute Hoffnungslosigkeit war. Obschon er keinen Ausweg sah, menschlich gesehen. Obschon er mit nichts rechnen konnte, außer mit seiner Hinrichtung, wie Jakobus auch. Warum konnte er schlafen? Er sagte ja. Er sagte ja zum Weg Gottes. Und das gab ihm Frieden und Ruhe. Wir haben gesehen, wenn wir bereit sind, ja zu sagen zum Weg Gottes, bereit sind, ja zu sagen, so wie der Herr uns führt. Nicht unsere Wünsche und Vorstellungen in den Vordergrund stellen, sondern ja sagen zu ihm. Und sagen, mein Wille, meine Wünsche, meine Gedanken, alles gehört dem Herrn und ich sage ja. Dann erfüllt uns der Herr mit Frieden und Ruhe. Dann schenkt er uns den Frieden, dass wir sogar schlafen können. Dass wir sogar in äußerster Schwierigkeit schlafen können.
Sein Blut.
Wenn wir bereit sind, Ja zu sagen zum Weg Gottes, dann erfüllt uns der Herr mit Frieden und Ruhe. Petrus hätte so viel nachzudenken gehabt. Petrus hätte sich so sehr sorgen können. Er hatte Grund, menschlich gesprochen. Er hätte sich auch überlegen können, ja, habe ich schon alles erledigt? Habe ich schon alles gemacht? Habe ich allen alles gesagt, was ich sollte? Die letzten Stunden. Er hätte sich nicht nur Sorgen machen können über die Zukunft, sondern auch darüber, ob er genügt hat, ob er wirklich seinen Dienst erfüllt hat. Er hätte sich so sehr Gedanken machen können. Was tat er? Er legte sein Leben Jesus hin und hatte Ruhe, hatte Frieden, konnte schlafen. Wir haben gesehen, die Gemeinde hat gebetet. Sie haben ohne Aufhören für ihn zu Gott gebetet. Und was war wichtig und gut? Petrus hat in diesem Moment nicht mehr gebetet. Er hat sicher auch gebetet, aber hier hat er geschlafen, tief und fest. Es ist wichtig, dass wir beten, ohne Aufhören beten, betet ohne Unterlass, ja, auf jeden Fall. Aber das Beten darf nicht zu einem Werk werden, wo wir meinen, durch unsere Gebete können wir etwas bewirken und Gott zu etwas zwingen. Natürlich, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Natürlich, der Herr will erbeten sein. Natürlich, der Herr erhört Gebet, wenn wir nach seinem Willen beten. Ja, natürlich. Aber falsches Beten kann uns den inneren Frieden rauben. Dahingehend, dass wir in eine Gebetsverkrampfung hineinkommen. Wir meinen, wir müssen beten und sind richtig gezwungen zu beten, fühlen uns gezwungen zu beten und meinen, wenn wir jetzt nicht in dieser Gebetsnacht durchhalten, dann ist alles falsch und kann Gott nicht eingreifen. Zum Glück, Gott sei gedankt, ist der Herr viel größer als unsere Gebete. Ist der Herr viel gnädiger als unser Können und Wirken auch diesbezüglich. Vielleicht können wir gar nicht mehr viel beten, außer Herr, hilf und uns in die Hand Gottes fallen lassen. Und das genügt. Petrus hatte erlebt, wie der Herr ihn sogleich herausgezogen und gerettet hatte. Er hatte das erlebt und das hatte genügt. Und auch hier, er konnte sich einfach in die Hand Gottes legen. Wir sollen beten nach Gottes Willen. Wir sollen anhalten im Gebet. Anhaltend beten. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht aus eigenem Wirken und Wollen heraus. Sondern auch hier gilt, es ist wichtig zu beten, aber es ist auch wichtig, im inneren Frieden ruhen zu können. Und für Petrus war es richtig und gut, jetzt zu schlafen. Aus der inneren Ruhe heraus sollen wir beten. Nicht aus einer Unruhe, aus einem Zwang heraus, sondern aus der inneren Ruhe heraus unsere Bitten vor Gott bringen. Und dann kann der Herr eingreifen und uns in seinem Frieden bewahren, in seiner Kraft und mit seiner Kraft ausrüsten. Petrus schlief.
Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott, nur deine Stimme hören in Glück und Not, nur deine Stimme hören in Glück und Not.
Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Plötzlich geschah das Wunder und das große Eingreifen Gottes. Der Engel kam herein, Licht leuchtete auf in dem Raum. Mitten in die Dunkelheit der Nacht und des Gefängnisses, der Not und der Verfolgung, der Schmerzen und Schwierigkeiten strahlt Gott mit seinem hellen Licht. War es so ganz finster in dem Raum? Nein, denn im Herzen von Petrus war die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das Licht Jesu Christi strahlte und leuchtete im Herzen von Petrus. Beweis dafür, er hatte Frieden und Ruhe. Er haderte nicht, er war nicht unzufrieden, er murrte nicht. Er sagte nicht: Herr, warum lässt du das zu, hat doch keinen Wert. Er sagte nicht: Ich komme nicht mehr weiter und verstehe überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Er sagte auch nicht: Herr, warum machst du das nicht anders? Wäre es nicht logischer, besser, sinnvoller, wenn ich jetzt eine Großveranstaltung machen könnte? Wenn ich jetzt eine andere Möglichkeit hätte, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, als hier im Gefängnis gebunden zu sein? Petrus stellte seinen Willen ganz unter den Willen Gottes. Auch sein Denken, sein Planen, seinen Wünschen stellte er ganz unter den Gehorsam Jesu Christi. Und hatte deshalb Ruhe und Frieden und auch das Licht, die Hoffnung der Herrlichkeit in sich. Aber der Herr in seiner Gnade kam auch mit äußerem Licht in diese Dunkelheit und in diese Situation. Es gibt Situationen, wo der Herr eingreift, so dass er äußerlich eine Lösung schenkt, eine Veränderung schenkt, hilft, ja. Aber das muss nicht immer so sein. Es gibt auch Situationen, wo es geht wie bei Jakobus, der mit dem Schwert getötet wurde. Wo es geht wie bei Stephanus, auf den die Steine flogen und er gesteinigt wurde. Aber Stephanus, bei ihm lesen wir, er sah den geöffneten Himmel und Jesus zur Rechten Gottes. Das war auch Licht. Das war auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Sein Angesicht strahlte. Wenn Jesus Christus in uns ist, dann leuchten wir von innen heraus, strahlt unser Leben in der Herrlichkeit Gottes, auch wenn es äußerlich dunkel ist. Dann erleben wir, wie Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, und sagt: Ihr seid das Licht der Welt, durch Jesus Christus in uns. Und dann sind wir bereit für jeden Weg, ob es zum Schwert geht oder dazu, dass der Herr mit seinem Licht auch die Situation erleuchtet. Wir wollen da Gott keine Vorschriften machen. Es gibt sehr wohl die Ansicht heute, dass gesagt wird: Glaube an Jesus und alles läuft rund. Glaube an Jesus und du wirst gesegnet. Glaube an Jesus und du hast keine Probleme mehr. Oder du hast Erfolg, du wirst geheilt und so weiter. Ja, der Herr kann das tun. Aber wenn ich nur an Jesus glaube, damit ich geheilt werde, wenn ich nur an Jesus glaube, damit ich äußeren Erfolg habe oder dass meine Probleme weg sind, dann habe ich das Evangelium nicht verstanden. Ich glaube an Jesus, weil er die einzige Lösung zur Erlösung ist. Ich glaube an Jesus, weil er der einzige Weg zum Himmel ist. Weil er der einzige ist, der mir meine Sünden vergeben kann. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft die Lösung ist. Darum glaube ich an Jesus, weil er sich ganz für mich gegeben hat. Und wie er führt, das ist seine Sache. Der Knecht ist nicht größer als der Herr. Das zweijährige Kind weiß nicht mehr als seine Eltern. Es ist wichtig, dass wir dem Herrn vertrauen. Kindlich vertrauen, dass wir als Knechte und Mägde Jesu Christi uns ihm unterstellen, hinlegen und sagen: Herr, so wie du es machst, wie du führst, soll es sein. Und wir freuen uns und danken dem Herrn, wenn dann, wie bei Paulus und Silas in Philippi, die Ketten fallen und die Türen aufspringen. Natürlich, wir freuen uns. Aber wir loben Gott auch dann, wenn die Türen noch zu sind. Auch dann, wenn die Fesseln noch an unseren Gelenken sind. Auch dann, wenn wir noch in einem Block mit wundem Rücken liegen, wie Paulus und Silas. Auch dann, wenn wir zwischen zwei Soldaten gefesselt liegen müssen, streng bewacht. Auch dann haben wir den Frieden, haben wir die Ruhe. Auch dann können wir den Herrn loben, weil Jesus unser Erlöser ist und unser Leben ihm gehört. Ja, Herr. Und natürlich freuen wir uns und sind dankbar, wenn der Herr eine Lösung schenkt, wenn der Herr auch äußerlich mit Licht eingreift und eine Lösung schenkt. Ja, wir sind dankbar, wir freuen uns. Und wir wollen und dürfen auch darum bitten, wie das die Gemeinde tat. Aber Gott keine Vorschriften machen, keinen Kuhhandel mit ihm abschließen wollen. Ich mache für dich das, wenn. Man hört immer wieder solche Geschichten. Natürlich. Und der Herr ist so gnädig, dass er trotzdem eingreift und trotzdem wirkt, obwohl manchmal die Menschen meinen, sie können Gott so etwas bieten. Gebe ich mein Leben Jesus, wenn er das und das tut? Nein. Ich gebe mein Leben Jesus, weil er sich ganz für mich gegeben hat. Und es für mich keine andere Chance, keine andere Lösung gibt. Weder für diese Zeit noch für die Ewigkeit, als Jesus allein.
Aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand legen, alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. Sonne und Regen, Freude und Leid, Lachen und Weinen hat seine Zeit. Nimm es aus deines Gottes Hand. Er ist voll Liebe dir stets zugewandt. Alles aus Gottes Hand nehmen. Alles in Gottes Hand legen, alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. Säen und Ernten, Gästen und Heut, Jugend und Alter hat seine Zeit. Nimm es aus deines Gottes Hand. Er ist voll Liebe dir stets zugewandt. Alles aus Gottes Hand nehmen. Alles in Gottes Hand legen. Alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. Schweigen und reden, Friede und Streit, werden und sterben hat seine Zeit. Nimm es aus deines Gottes Hand. Er ist voll Liebe dir stets zugewandt. Alles aus Gottes Hand nehmen.
Hand legen, alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein, dann kannst getrost du
Das war der dritte Teil dieser Live-Aufnahme. Den vierten und letzten Teil dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche um dieselbe Zeit.
Drück mich fest an dein Herz.